Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Neuneinhalb Wochen gibt es diesen Podcast nun fast und damit herzlich willkommen zu einer neunten Folge Piratensender Powerplay. Wie immer mit der Schreibmaschine, dem Wonder Girl, der einzig echten Samira El-Wassil.
Und wie immer sitzt mir gegenüber eigentlich jemand, den man irgendwie als Schlaudonis bezeichnen müsste. Oder Friedemann Karik.
Hervorragend. Dankeschön. Kurz vor dem 10. Jubiläum sozusagen dieses Podcasts und einer Besonderheit in den nächsten Wochen, über die wir euch nachher noch informieren müssen. Freuen wir uns sehr, dass ihr dabei seid, liebe Pauis, und sprechen heute über folgende Dinge. Und zwar sprechen wir auf jeden Fall nicht darüber, dass Kati Guttenberg jetzt irgendwie auch noch in dem Wirecard-Skandal mitmischt. Und ich finde auch diese Nummer von Jan Masalek, die dann letzte Woche kurz nach unserer Episode rauskam, in der wir auch darüber gesprochen haben, dass er irgendwie in Libyen mit einer 15.000 Mann starken Söldnerarmee das Migrationsproblem der Europäer in Anführungszeichen lösen wollte, gemeinsam mit dem russischen Geheimdienst. Also das, und jetzt eben auch noch Kati Guttenberg, der da irgendwie dabei ist. Also das ist wie so ein Schokoladespringenbrunnen, dieser Skandal, aus dem immer mehr Schwachsinn einfach rauskommt. Da wollen wir, glaube ich, heute nicht drüber sprechen. Aber wir sprechen ganz kurz über Masken und was passiert, wenn man über sie schreibt, beziehungsweise über Maskengegner. Das ist nämlich dir passiert. Wir sprechen über die sogenannte, zum Glück nicht ganz so passierte, Stammbaumrecherche im Kontext zu Stuttgart. Wir sprechen über die NSU 2.0 und die Frage, ob wir da eine neue Qualität an antifeministischen, misogynen Terrorismus haben. Über was sprechen wir noch?
Des Weiteren wollten wir über Noel Martin sprechen, der diese Woche verstorben ist, und seine Geschichte kurz nochmal erzählen. Außerdem haben wir noch eine ganz kleine mentale Vorbereitung auf das, was die nächsten Wochen kommen wird, ganz am Ende der Folge.
Das sind gute Nachrichten. Also zumindest für Teile von uns sind es sehr, sehr gute Nachrichten, die wir haben, und die wollen wir uns mal mitteilen. Beginnen wir... Also wir sprechen nicht über Wirecard und Kati Guttenberg, aber wir sprechen über deine Kolumne diese Woche, in der du dich an die trotzigen Maskengegner gewendet hast. Man sollte diesen Text lesen und natürlich auch von Stefan Niggemeier auf übermedien.de, der analysiert hat, inwieweit der gute Herr Jörges im Stern seit Wochen und Monaten als letzter aufrechter Streiter gegen die Maskenpflicht sich publizistisch betätigt. Aber was ist passiert? Dein Postfach wurde überflutet von freundlichen, ich nehme mal an, eher Bürgern als Bürgerinnen, die dich doch in galanten Worten darauf hinweisen wollten, dass die Maske das Symbol der Unterwerfung ist. Habe ich das richtig
verstanden? So ungefähr. Weißt du noch, als ich dir erzählt hatte nach dem Text, den ich über Männerwelten geschrieben hatte? Ganz andere Baustelle, aber da habe ich so eine große Woge voller empathischer Bekundungen bekommen und Briefe voller Anteilnahme und Liebe und Warmherzigkeit und Empathie. Und ich habe dir, glaube ich, so ganz überrascht erzählt, wie irre das für mich war oder surreal, aus diesem Internet, was immer mit eher so quäkenden, nörgeligen, motzigen Nachrichten assoziiert wird, plötzlich ausnahmslos freundliche, liebe Briefe zu bekommen. Gestern war genau das Gegenteil von dieser Situation.
Oh, die Nacht der langen Messer.
Wirklich. Es wollte das Karma mir diesen einen positiven Moment sofort ins komplette Negative runterziehen. Habe ich einfach via Instagram, via E-Mail, ich weiß auch nicht, woher die meine E-Mail-Adresse haben, per Kommentar, per Tweet, die lustigsten Aussagen bekommen, die man tätigen kann, wenn man nach 3-4 Monaten Pandemie es wagt zu sagen, hey Leute, Menschen, die keine Maske tragen, sind ein Problem. Warum macht ihr das? Bitte tragt eine Maske, vor allem wenn wir Zug fahren. Wir wollen alle nicht krank werden. Und dann kamen so Sachen wie, ich denke an sie und da macht es mir gleich doppelt Spaß, keine Maske mehr zu tragen. Besten Dank für den Artikel.
Oh ja, der politische Diskurs im 21. Jahrhundert zusammengefasst in ein paar wenigen Worten an Frau Dr. Med Samira El-Wassil. Oh, es macht mir gleich doppelt Spaß. Dieser Trotz, fantastisch.
Wirklich wie ein Kind, also wirklich wie ein Baby, das seine Hose nicht anziehen will. Ja. Nein, Mama, ich will die Hose nicht anziehen. Und dann gab es eine längere Nachricht bei Instagram. Das, guten Tag, ich habe gerade Ihren Artikel im Spiegel gelesen, Ausrufezeichen, der an Manipulation und Panikmache kaum zu übertreffen ist. Ihre NLP-Taktiken sind sehr gut, Sie können gut manipulieren, aber menschlich sind Sie eine Schande. Und ich möchte nochmal anmerken, ich habe nur gesagt, bitte Leute, tragt eine Maske.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja.
Ich gehe davon aus, dass Sie in der Lage wären, sich die offiziellen Daten zu den Masken zu recherchieren. Daher sehe ich, dass das große Absicht war dahinter. Was für ein menschlicher Abschaum. Es ist grob unhöflich, andere Menschen umbringen zu wollen. Anscheinend ist das aber genau ihr Ziel. Was? Ich gehöre nämlich zu... Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte einen sehr... Also vielleicht muss ich noch kurz zur Form was sagen. Es war ein Brief an den Maskenverweigerer. Ich habe ihn... Lieber Maskenverweigerer. Basically, du nervst. Nur um das zu erklären. Ich kann es nur wiederholen, das, was Sie da sagen, ist eine menschliche Schande und dieser ganze Prozess, der immer mehr Seiten aufdeckt, für den werde ich persönlich sorgen, dass Sie sich persönlich verantworten werden müssen für diese Art von Lügen, die Sie verbreiten. Und spätestens im Herbst wird das Immunsystem von Millionen von Menschen runtergeschraubt sein. Ganz passend zur Grippesaison. Das haben Sie jetzt davon. Haben Sie doch mal die Eier, über die Wahrheit zu berichten, warum zum Beispiel Schweden ohne Maßnahmen besser als andere mit dem Virus klarkamen. Aber dafür fehlen Ihnen wohl die Eier.
Ja.
Dass umso mehr man testet, umso mehr Fehlinfizierte herausgefunden werden und über die Tönnies-Labore, die das testen, aber nö, Sie haben sich für eine Seite entschieden. Und das werde ich niemals vergessen. Setz dich echt
ein. Das ist fantastisch, wie du das vorliest. Ich krieg richtig Gänsehaut. Das ist so richtig Geschichten aus der Gruft, so ein Guy von der Nosferatu über seine Orgel und der dann mit Tintenklecksen so einen geharnischten Brief schreibt. Das ist fantastisch. Das Schöne daran ist, man könnte jetzt natürlich dutzende Minuten lang analysieren, warum das diese Leute so triggert. Vielleicht sparen wir es uns einfach, oder?
Da reicht, glaube ich, wirklich oberflächliche Küchenpsychologie. Und ich habe nun ein Muster erkennen können in den Nachrichten. Also es gibt die Belehrer und Erklärer, die gerne auch mit dem Doktor und mit dem Professor unterschreiben, unterstellen. Auch gerne und sexistische Untertöne, so Fräulein, junge Dame. Sie wissen ja überhaupt nicht, wovon sie schreiben und sprechen. Wie nennt man sie, Anführungszeichen, Journalistin? Heutzutage darf jeder schreiben. Das waren also die paternalen Typen. Dann gibt es die Beleidigenden. Dann gibt es die Trotzkinder, die sagen, so, jetzt mache ich es aber erst recht. Haha, was wollen Sie jetzt dagegen machen? Ganz oft die Nachricht, ich trage keine Maske. Na und? Also ja, okay.
Ich finde es so lustig. Oh. Ja, als wir die Idee hatten, dass wir das kurz im Podcast schon ich hatte keine Ahnung, wie lustig diese Briefe sind. Was wollen Sie jetzt dagegen tun?
Ich benutze kein Kondom. Na und? Deal with it. Ja. Sorry, okay. Danke fürs Gespräch. Manche entschuldigen sich auch ganz süß dafür. Oder was heißt süß, aber es ist halt so ein bisschen neurotisch. Also weil ich habe in der Nachricht explizit geschrieben, natürlich Leute, die aus gesundheitlichen Gründen das nicht können, dann ist das ja so. Also es geht wirklich um Leute, die es ja willentlich verweigern aus politischen Gründen sozusagen. Und ich so, ja, aber es war halt schwer, es tut mir leid, dass ich keine Maske jetzt anhatte auf der einen Fahrt zwischen Augsburg und München und so. Und dann habe ich auch zurückgeschrieben, alles gut, Sie sind nicht gemeint, wirklich nicht.
Oh je, das ist ja süß. Nun, damit kann man das doch gut beenden, falls durch unsere Ironie bei irgendjemand von euch Zweifel übrig geblieben sein sollten. Masken schützen dich und andere, immer die Maske auf und alles wird gut. Genau, und wenn jetzt jemand denkt, ich fände es aber auch geil, mal eine Maske nicht zu tragen. Es gilt wie bei fast allem im Leben, was du in deinem eigenen Schlafzimmer tust, ist völlig, völlig dir überlassen. Also Maske runter im Schlafzimmer und alles wird gut. Kommen wir zu wichtigeren Themen.
Ja, wobei, also die Stammbaumrecherche, die ist ja im Grunde, wie soll ich sagen, anderes Essen, aber selbe Geschmacksrichtung.
Was ja, so es ist, die Skurrilität gleiches Restaurant, angeht. Gleiche Küche, absolut. Was bisher geschah, ich fasse es mal mangelhaft zusammen, weil ich finde, das wird dem Thema auch ein bisschen gerecht. In Stuttgart kam aus Polizeikreisen die glorreiche Idee auf, hinsichtlich der Verdächtigten von den Randalen vor ein paar Wochen, über die wir auch schon mehrmals gesprochen haben, doch nochmal, auch gerade bei den jungen Männern mit deutschem Pass, sich anzuschauen, welcher Nationalität, welcher Herkunft, welchen Hintergrund denn die Eltern haben. Und dieses Vorhaben dafür auch eben deutschlandweit zu recherchieren und da wirklich einen Aufwand zu betreiben, sodass man sozusagen eine Datenbank hat, in der dann die Verdächtigen stehen und dann auch deren Eltern und man dann sagt, ah ja, das kommt da und daher. Dieses Vorhaben wurde also publik und auch direkt verteidigt, unter anderem von der hiesigen CDU, dass man das ja so machen sollte und dass das Usus wäre. Tatsächlich mit dem etwas untergegangenen Hinweis darauf, dass man das in anderen Bereichen auch tut. Aufgegriffen wurde dieses Vorhaben dann, ich glaube, von einem Journalisten, der darüber schrieb und das Ganze Stammbaumrecherche nannte, woraufhin wenig überraschend so das deutsche Internet einmal explodiert ist. Habe ich das jetzt angemessen schwammig zusammengefasst, Samira?
Ja, und im Grunde ist ja dann auch nicht mehr passiert. Also das weitaus Interessantere, was daraus folgte, natürlich die Frage, inwiefern Herkunftsrecherchen in zum Beispiel Strafzumessungen irgendwie eine Rolle spielen und was genau die juristische Begründung ist, zu sagen, wir müssen jetzt wissen, woher die Eltern kommen. Also was ist da die Argumentationslogik dahinter? Im Grunde natürlich der erste Impuls ist, es ist ein diskriminierendes Moment, weil Menschen aufgrund ihrer Herkunft dann anders behandelt werden. Dann haben Polizisten in der, übrigens muss man auch sagen, sehr schlechten Kommunikation, also es war auch einfach ein riesiges Kommunikationsproblem oder Kommunikationskarambolage von Seiten der Polizei, weil sie es einfach auch schlecht aufgefangen haben, diese Diskussion. Der Einwand, dass man das für Präventionsmaßnahmen zum Beispiel brauchen würde, weil man mit Menschen anderer Herkunft dann anders umgehen würde. Und da wird es dann aber wieder problematisch, weil man dann sich fragt, ja gut, aber was macht man denn mit einem Sohn von einem Griechen? Was ist dann genau die Präventionsmaßnahme, die dann anders ist? Geht man dann, was ist der Plan? Ja, und deswegen kamen die da nicht so wirklich raus aus dieser...
Ja, da fallen mir natürlich auch nur richtig schlechte Witze dazu ein, die man sich sparen sollte. Und ich sehe es genau wie du. Interessanterweise hat ja auch niemand so richtig erklärt, was ja darunter auch fallen könnte, nämlich sozusagen, dass man eventuell auch milder mit Menschen umgeht, die vielleicht einen Fluchthintergrund haben und denen eine andere Prävention bzw. Behandlung in irgendeiner Art zukommen lässt als anderen, sozusagen in Anführungsstrichen Bio-Deutschen, was man jetzt auch diskutieren und problematisieren kann, aber es heißt ja erstmal gar nicht unbedingt, dass man, also das, was dann vielleicht viele verdächtigt haben, wogegen man sich natürlich verwehren muss, dass Menschen, deren Eltern irgendwie eine Migrationsgeschichte haben, dann schlechter behandelt werden als Menschen, deren Eltern keine haben. Aber es könnte ja auch, schlechter kann man auch austauschen mit besser in Anführungsstrichen. Und man weiß eben gar nicht, wo diese Behandlung ansetzt. Geht es da um Gerichtsurteile? Oder wollen Sie es einfach, also wozu genau wollten Sie es eigentlich wissen, ist bis heute nicht klar. Was wirklich spektakulär schlechte Kommunikation ist, gebe ich dir recht.
Aber was dagegen natürlich spricht, ist klar, also das war auch Überlegungen, die da waren, also dass das dann einen positiven Einfluss auf das Strafmaß nehmen könnte, weil natürlich auch immer wiederholt worden ist, es geht gar nicht um die Nationalität, sondern um die Familie und Lebensumstände und dass das Teil ist einer Ermittlung, vor allem vor Jugendstrafgerichten. Also da ist es nochmal, ist auch eine andere Baustelle, ob man die festgenommene Person eben als Jugendliche behandelt oder als Erwachsene, das bei Erwachsenenstrafrecht das zum Beispiel eben nicht so berücksichtigt. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor, aber ein bisschen dagegen spricht der politische Auftrag, der ja dem auch irgendwie zugrunde lag, dass explizit nach der Nationalität der Eltern gefragt worden ist. Und man da dann explizit unterscheiden muss zwischen eben Nationalität und Herkunftsmilieu, weil das verschiedene Faktoren ja dann noch mit sich bedingt. Und gerade bei so Überlegungen wie setzen wir, es könnte zum Beispiel ein Strafmaß mildernd angewandt werden, weil wir berücksichtigen, dass das Milieu, eine Art zum Beispiel traumatischer Fluchtgeschichte, dass wir das anerkennen und das jetzt in die Strafbemessung mit reinfließen lassen. Aber dafür ist dann einfach nur der Auftrag der Nationalität viel zu wenig. Und ich glaube, das war dann das, was Kritiker unterstellt haben, dass die Polizei sich jetzt rausreden will, in Anführungsstrichen, eben wegen der schwammigen Kommunikation vermutlich. Aber es im Grunde doch nur um die Nationalität ging. Also ich kann den Argwohn ein bisschen verstehen und ich habe in einem Übermedientext versucht, beide Seiten davon abzubilden und habe dann an einer Stelle gesagt zu mir selbst, du bist sehr naiv und die andere Samira sagt, ja, aber du bist sehr misstrauisch, weil wir es nicht genau wissen können.
Ja, tatsächlich auf einer weiteren Ebene hat ja eine Institution wie die Polizei oder dann auch eben das dort das politische Gremium, für das sie sich verantwortet und das sie berichtet, die Verantwortung, diese Kommunikation so, diese Fragen, ja, diese Ambivalenz nicht stehen zu lassen. Ich muss in dem Moment, wo ich sage, ich schaue in die Stammbäume, in Anführungsstrichen, von Menschen, muss ich damit einen ganz klaren, präzisen Auftrag und einen Zweck verbinden, weil es sonst einfach zwischen den Zeilen so aussehen könnte wie. Und das muss ich zu verhindern wissen. Und das war der Fehler, den man auf jeden Fall, egal was dabei rauskommt, jetzt anlasten kann und diese mangelnde Sensibilität dafür. Was mich aber zu der Frage führt, was weißt du eigentlich über Helene Fischer, Samira?
Ich weiß auf jeden Fall weniger als die hessische Polizei offenbar.
Beziehungsweise, wie sehr interessiert dich Helene Fischer? Das ist die bessere Frage.
Also nicht so sehr, dass ich ein Polizeisuchsystem dafür ausnutzen würde, nach einem Konzert ihre Privatdaten in irgendeiner Form zu ermitteln.
Das genau ist nämlich passiert in Hessen. Die Polizei hat, das muss man vielleicht einmal noch vorher erklären, natürlich weitreichende Möglichkeiten, um über jeden von uns sehr, sehr viel rauszufinden. Das ist sozusagen Google für StaatsbürgerInnen. Und da tippen die dann halt einen Namen ein und dann kriegen die halt jegliche Informationen, die halt da sind. Und kann man sich vorstellen, dass zumindest sowas wie Adressen und so weiter und so fort da eben drin gespeichert sind. Und das ist sozusagen der lustige Einstieg in ein sehr, sehr trauriges Thema auch schon wieder. Und es nervt auch so krass, dass wir so viel in den letzten Wochen über Polizei sprechen müssen. Aber es ist nun mal eine. Und nach einem Konzert von Helene Fischer gab es eben wirklich viele, viele Anfragen, hast du gerade gesagt, nach ihrem Namen. Da hat also ein Polizist oder eine Polizistin versucht, im Polizeisystem mehr über Helene Fischer herauszufinden. Ja, vielleicht die Privatadresse, um Blumen zu schicken. Und dieser Missbrauch ist jetzt an dieser Stelle so ein bisschen lustig, aber es gab tatsächlich auch mehrere Abfragen, aus denen dann Drohbriefe entstanden sind, eben an Frauen, die eher dem linken Spektrum zuzuordnen sind, die in der Öffentlichkeit stehen, die als Anwältin arbeiten und die in irgendeiner Form wohl das Interesse oder den Hass einer rechtsterroristischen Gruppierung erweckt haben, die anscheinend so gute Beziehungen in die Polizei hat, beziehungsweise vielleicht sogar aus Polizisten besteht, dass diese Abfragen an den Computern passiert sind. Und da gehen natürlich alle Alarmglocken an, zu Recht, wenn diese Möglichkeiten der Exekutive, die ja eigentlich gegen Terroristen eingesetzt werden sollten, in irgendeiner Form zumindest indirekt von Terroristen genutzt wurden, offenbar.
Vor allem ist jetzt ganz massiv nicht nur der Vorwurf, sondern die ziemliche Gewissheit eines rechtsextremen Netzwerkes innerhalb der Polizei Hessens im Raum. Also das wurde ja auch von dem Innenminister eben auch so bestätigt. Und ich würde gerne, um den Wahnsinn auch dieser Chronologie nachzuzeichnen, also dieser Drohbriefe, die ja eigentlich immer mehr zutage gefördert wurden, und die auch zeigten, dass da wirklich ein serielles Arbeiten dahinter ist. Also das ist nicht nur mal so ein einmaliger Jungenstreich nach dem Motto 83 mal irgendwie Helene Fischer googeln im Polizeicomputer, weil man so Fanboy ist, sondern da wirklich eine rechtsterroristische Organisation namens NSU 2.0 massiv mit Polizeimitteln am Werk ist. Es fing nämlich im Juli an, glaube ich, Juli 2018, da wurden die Daten abgefragt von der Frankfurter Anwältin Seda Beysay Yildiz. Und kurz darauf bekam sie ein Fax von einem Polizeirevier in Frankfurt mit den Worten, wir schlachten deine Tochter. Und das Ganze wurde unterzeichnet mit NSU 2.0 und drüber zu lesen war, dieses Fax wurde ihm gesponsert von Uwe Böhnhardt. Beysay Yildiz stellte dann Anzeige und es wurde ermittelt und es stellte sich heraus, dass eine Polizistin eben kurz bevor dieses Fax rausging, ihre Daten aus dem Computer ermittelt hat. Und während weiterer Ermittlungen stieß man dann auf eine rechtsextreme Chatgruppe, wo mehrere Polizisten involviert waren. Und einige Polizisten wurden suspendiert. Ich glaube, es waren fünf oder sechs. Dann im Dezember 2018 folgt ein weiterer Drohbrief an die Anwältin. Und der Inhalt diesmal, dir hirntoten Scheißdöner ist offensichtlich nicht bewusst, was du unseren Polizeikollegen angetan hast. Allerdings kommt es jetzt richtig dicke für dich, du Türkensau. Deiner Scheißtochter... Und da stand da nicht Tochter, sondern der Vorname ihrer Tochter. Deiner scheiß Tochter reißen wir den Kopf ab und der Rest der Döner-Crew wird ebenfalls betreut werden. Also, okay, sie bekommt diesen Drohbrief, offensichtlich mit Daten, die aus einem Polizeicomputer gezogen worden sind, nachdem eine rechtsextreme Chatgruppe mit Polizisten aufgedeckt worden ist. Nur als Rekapitulativ. Dann im Sommer 2019 ein weiterer Brief. Dort wird ihr geschrieben, dass sie dasselbe Schicksal erleiden werde wie Walter Lübcke. Mhm. Und jetzt Anfang diesen Jahres Es ist schon im Februar passiert, dass Janine Wiesler von den Linken per E-Mail Drohungen bekommt, aber es ist erst jetzt rausgekommen. Aber geschehen ist das schon im Februar. Und in dem Brief waren eben Adressinformationen drin, die nicht öffentlich zugänglich sind. Und auch hier konnte festgestellt werden, dass kurz bevor diese E-Mail rausging, eben eine Datenabfrage auf einem hessischen Polizeicomputer erfolgte. Dann jetzt im Juli weitere Nachrichten an Janine Wiesler, die dann jetzt dann auch publik wurden. Es wurden dann weitere linke Politikerinnen bedroht. Der Innenminister Peter Beuth kritisierte erst im Juli darüber erfahren zu haben, dass es diese Briefe gab, vor allem an Janine Wiesler. Man hätte ihn eigentlich früher informieren müssen, aber diese, ja, die Informationskette hat dort offensichtlich nicht funktioniert. Und dort sagt er dann tatsächlich auch, er schließt ein rechtsextremes Netzwerk innerhalb der hessischen Polizei nicht mehr aus. Daraufhin schicken die Drohbriefschreiber wiederum Briefe an ihn und an Volker Bouffier, bedrohen beide mit dem Tod, begrüßen die beiden mit Heil euch Kameraden und wollen sie erpressen, einen bestimmten Text auf ihren Webseiten zu veröffentlichen. Und diese Woche wiederum, und deswegen sprechen wir jetzt auch eben darüber, es stellt sich heraus, dass eben noch weitere Personen bedroht worden sind, eben vor allem Frauen und vor allem aus dem linken Spektrum, wie du es gesagt hast. Und es wird auch ersichtlich, dass die Daten von Edil Beida abgerufen worden sind, die selber wiederum monatelang Morddrohungen und Hasspost und rechtsextreme Nachrichten bekommen hat. Und jetzt der Zusammenhang hergestellt werden kann, woher diese Welle des rechtsextremen Hasses ihr gegenüber kam. Der Polizeipräsident Udo Münch tritt dann zurück und das ist jetzt, glaube ich, der Stand der Dinge.
Ja, es ist einerseits komplex und andererseits wirft es einige relativ einfache Fragen auf, die ich sozusagen direkt an dich weiterspielen würde. Wieso, glaubst du, sind vor allem diese Frauen im Ziel der Drohung? Und man kann ja sagen, die mächtigen Männer, die dann sozusagen nach vorne getreten sind, wie du es eben erklärt hast, diese zwei, die dann auch bedroht wurden, die wurden ja nur in der Folge bedroht, weil sie sich sozusagen neben oder vor die Frauen gestellt haben, in ihrer Funktion einfach als Politiker. Also glaube ich, kann man schon feststellen, dass Frauen vor allem im Fokus stehen, was nicht neu ist, aber in dieser Qualität doch auffällig ist. Wie erklärst du dir das?
Also rechtsextremes Denken, also wir müssen ja davon ausgehen, dass das einfach Hardcore-Rechtsextreme sind, die diese Nachrichten natürlich geschrieben haben, ist so wie jede dem Reaktionären hingewandte Ideologie, erstmal ausgehend von klassischen Rollenbildern, was Frauen und Männer angeht, und auch eine sehr patriarchale Denke, muss man dazu sagen. Und für patriarchales Denken ist natürlich, das ist jetzt erstmal so ganz basal, Grundaspekt, ist jede laute Frau sofort ein Angriff auf die Strukturen. Also Frauen, die sich anpassen, die artig dem Archetypen der Frauen sprechen, werden nicht einmal also sexistisch angefeindet im Sinne von, dass die Personen, die solche Nachrichten abschicken, sagen, ich halte Frauen für weniger wert als Männer, sondern diese Art von Misogynie wird vor allem getriggert durch das Aufbegehren, das Lautsein, das Präsentsein von Frauen, die vielleicht dann auch zum Beispiel wie Edil Beida einfach eine Präsenz haben, die nicht dem zarten, zurückhaltenden entsprechen oder dem kontrollierten Frauchen, was irgendwo sitzt und sich eben nicht zu Dingen äußern. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass in diesen rechtsextremen Kreisen erstens eine große Homogenität vorherrscht und wir wissen aus zum Beispiel auch dem Hip-Hop oder Fußball, Hooligan-Clubs oder Milieus, wo es einfach sehr homogen maskulin zugeht und da auch dann so altes Rollendenken eben auch ein Faktor ist, dass eine seltsame Abgrenzung von Frauen, die dann in einer Abwertung mit einhergeht, stattfindet. Das ist dann eine Art Bro-Culture und man hält irgendwie als Männer zusammen und daraus resultierend dann nochmal ein Spaß oder eine Selbstvalidierung zu finden, um sich selber größer zu machen, indem man Frauen, die sich irgendwie kritisch äußern, nicht nur beleidigt, sondern auch in dem Moment enthumanisiert. Also wenn man auch diese Todesnachrichten oder diese Todesdrohungen liest und darauf eingeht, dass ihre Muttergefühle zum Beispiel auch benutzt und im Grunde alles irgendwie hat mit Schlachten und das Reduzieren der Frau so auf tote Körper, also so solche Aspekte, die spielen da einfach noch massiv rein, einer Frau das Gefühl zu geben, dass sie einfach nicht ein gleichwertiger Mensch ist. Das ist so das toxische Problem, glaube ich, das strukturell toxische Problem solcher Milieus.
Dahinter steckt ja so die eins größere Frage, warum haben Männer so Angst vor Frauen grundsätzlich? Und besonders, wie du es gesagt hast, vor Frauen, die aus dem Rollenbild heraustreten. Also inwieweit ist die laute, ja, stark ist immer so ein schwieriges Attribut, aber du weißt, was ich meine, starke Frau, die ihren Platz einfordert, zumal dann noch mit dem Migrationshintergrund, also eine doppelte Einforderung eines Platzes, der ihr nicht, an sich nicht zugestanden wird, eine dann direkte Bedrohung der eigenen Position, und zwar so stark, dass offensichtlich es als legitim beziehungsweise sogar als Pflicht empfunden wird, diese Frauen in dem Fall durch Drohungen wieder von ihrer Position wegzunehmen. Also sie mundtot zu machen. Da trifft der Begriff, glaube ich, ganz gut. Und mich erinnern diese Phänomene eigentlich immer an Konflikte, die viel tiefer zurückgehen als jetzt sozusagen Neonazis, Rechtsextreme, die versuchen eben migrantische Frauen irgendwie zu unterdrücken, sondern in die grundsätzlichen Anfänge des patriarchalen Systems, was ja nicht vom Himmel gefallen ist. Also wir machen ja oft immer noch den Fehler, dass wir denken, Männer haben sich immer über Frauen gestellt, bis vor, sagen wir jetzt, ein paar Jahrzehnten wir gemerkt haben, das ist irgendwie nicht so gut, und seitdem versuchen wir, diesen Fehler sozusagen wieder gut zu machen mit sehr unterschiedlichen Erfolgsergebnissen. Das stimmt ja nicht, sondern dieses patriarchale System, was eben auch gerade im Rechtsextremismus immer wieder reproduziert wird, beziehungsweise als Retropie hochgehängt wird, dahin müssten wir zurück, die Geschlechter müssten sich so verhalten, so wie die Völker müssten sich so und so verhalten, nämlich auf ihrem Boden bleiben, und die arische Rasse so im Nationalsozialismus müsste über allen stehen, dann ist es gut, das ist das Ideal, das ist die Utopie sozusagen. So ist in der Retropie von heute sozusagen zurückgegriffen, was Geschlechterverhältnisse angeht, so die Frau müsste wieder an den Herd und der Mann ist stark, dann geht es uns gut. Und diese Ideologien, die fußen ja auf etwas, was viel, viel älter ist als die politischen Systeme, über die wir heute so sprechen, nämlich auf ein System, was sich herausgebildet hat mit der Sesshaftwerdung, über die wir an anderer Stelle auch schon geredet haben und noch reden werden, die ja auch nicht so lange her ist, ungefähr 10 bis 20.000 Jahre, und vor der wir ja in nomadischen Jäger- und Sammlerkulturen gelebt haben. Und nach allem, was wir wissen heute, was so Anthropologie und Evolutionspsychologie angeht, waren diese Kulturen ganz früher, in denen wir 100 bis 200.000 Jahre gelebt haben, relativ egalitär. Es ist schwer, das zu romantisieren an manchen Stellen, aber man kann davon ausgehen, dass dort zwar eine Geschlechteraufteilung geherrscht hat, also ganz platt gesprochen, die Männer sind eher jagen gegangen und die Frauen haben sozusagen gesammelt und auf die Kinder aufgepasst, dass aber trotzdem in der Hierarchie auf gar keinen Fall diese ganz klare patriarchalische Zweiteilung geherrscht hat, nämlich dass der Mann das Sagen hat und die Frauen gehorcht und schon gar keine Kernfamilien zusammengewohnt haben, in denen dann sozusagen Mann, Frau, Kind überhaupt diese Binarität erst entstehen kann, sondern dass da wahrscheinlich in diesen Gruppen von 100 bis 150 Individuen, also in einem größeren, loseren Familienverbund zusammengelebt hat. Wer sich dafür weiter interessiert, da gibt es ein ganz fantastisches Buch dazu. Und das heißt Sex at Dawn. Ich glaube, es gibt es auf Deutsch auch, aber das führt jetzt zu weit in diese Richtung. Jedenfalls ist sozusagen das patriarchale System wirklich eine Erfindung, die in dem Moment in einem gewissen Sinn nützlich war, indem man sich niederlässt auf eine Parzelle und man die Mann, Frau und die Kinder, die natürlich viel mithelfen mussten, zusammenbestellt. Und man will diese vielen kleinen Kernfamilien, diese einzelnen kleinsten Einheiten der Gesellschaft, man will die kontrollieren. Und in dem Moment ergibt es natürlich überhaupt erst Sinn, Frauen in dem Maß zu unterwerfen und zu unterdrücken, brutal, vor allem eben auch sexuell, wie wir es eben kennen bis vor einigen Jahrzehnten. Und es scheint also sozusagen etwas sehr Anarchisches zu sein, aber nicht unbedingt Natürliches. Das finde ich ganz wichtig, das zu verstehen. Mhm. Das ist auf eine Art in unserer Kultur und in unserer Sozialisation sehr tief drin, dieses Bild. Das richtige Geschlechterverhältnis ist ein hierarchisches und der Mann muss über die Frau herrschen. Das ist aber nicht unbedingt natürlich. Und ich glaube, dass darin auch ein Stück weit eine Antwort auf diese immense Angst liegt, weil ich glaube, dass Männer sehr genau spüren, dass unsere Natur eine Augenhöhe vorgesehen hat und eine, sicherlich nicht eine Gleichheit in allem. So, und in die Diskussion brauchen wir gar nicht abrutschen. Aber in der Machtfrage, in der Frage sozusagen der Fähigkeiten, eine Verteilung vorgesehen hat und eine Kooperation auf eine Art und keine Hierarchie. Und Sie wissen, wenn wir, dass sie lügen auf eine Art, denn der Naturzustand ist ganz sicherlich nicht ein Patriarchat.
Da würde dir die Moralphilosophin Kate Manne recht geben. Ganz schrecklich. Also, ist, also sie erklärt das ähnlich, aber auf, wie soll ich sagen, weniger anthropologischer Ebene. In einem sehr nicht gut geschriebenen, aber trotzdem interessanten Buch, Die Logik der Misogynie, Down Girl, das kam letztes Jahr raus, wo sie eben genau aufdröselt, auch den Unterschied zwischen Sexismus und Misogynie. Also Sexismus ist aus ihrer Sicht das instrumentelle Wertesystem, was eine Gesellschaft sich dann in schlechter Form austariert hat. Und der Frauenhass ist dessen konkrete Ausführung und ist dementsprechend eines der wichtigsten Instrumente. Also das klingt jetzt natürlich wie eine Binse. Frauenhass ist ein wichtiges Instrument von Sexismus. Aber man muss vergegenwärtigen, wie präsent er heutzutage noch ist, um die Strukturen, die patriarchalen Strukturen, von denen du auch gesagt hast, dass sie ja eben aus bestimmten Gründen von bestimmten Akteuren beschützt werden wollen, nach wie vor zu implementieren. Und dementsprechend ist ihr Ansatz, dass natürlich dann jede laute Frau eben das genau herausfordert und also nicht herausfordert im Sinne von, dass sie es willentlich oder in einer verhinderbaren Form herausgefordert hat, sondern aus Sicht einer Person, die diese patriarchalen Strukturen eben schützen möchte, herausfordert. Was ich habe es nicht 100% geteilt, ich fand es nur interessant, deswegen erwähne ich das kurz hier. Und ich fand, es traf eben in, speziell jetzt auch in diesem Fall der betroffenen Frauen, der von der NSU 2.0 bedrohten Frauen ganz besonders zu. Was ich noch erwähnen wollte, zumindest erwähnt wissen wollte, ist, wie die Polizei jetzt bisher überhaupt damit umgegangen ist. Es ist ja nicht unbemerkt geblieben, dass unerlaubte Polizeizugriffe erfolgten in die Systeme. Und dafür hatten sie dann Zufallskontrollen eingeführt, was erstmal grundsätzlich als Instrument ganz okay ist. Das heißt, alle 200 Mal, also im Schnitt wird pro Tag in der Polizei Hessen 40.000 bis 45.000 Mal irgendwas abgefragt. Und alle 200 Mal kommt dann so eine Maske, die taucht dann auf. Und man muss dann eingeben, warum man jetzt diese Person abfragt. Da musst du halt irgendeinen plausiblen Grund eingeben, weil das im Nachhinein dann im gegebenen Fall recherchiert werden kann. Und das Erste war, dass die Leute, also die Polizisten das nicht so ernst genommen haben und so Quatschsachen eingegeben haben, wie ich interessiere mich für Mickey Mouse oder so. Und das Zweite aber, dass die Polizisten kritisiert haben, dass das super unnötig wäre, weil jetzt alle unter Generalverdacht stünden. Dadurch, durch die Existenz dieser Maske. Also das erfolgte schon 2000, diese Einführung dieser Maske erfolgte schon 2018, was ich dann wirklich im Anbetracht der heutigen Diskussion dann doch nochmal retrospektiv irgendwie interessant fand zumindest. Von der möglichen Existenz rechtsextremer Netzwerke innerhalb der deutschen Polizei ist es nicht weit, zu Opfern von Neonazi-Gewalt zu kommen, denn traurigerweise ist diese Woche eines der aus traurigen Gründen leider bekannteren Opfer zweier Neonazis gestorben, Noel Martin. Und Anliegen war, dass wir ihm gedenken, damit dieser Fall, sein sehr, sehr tragischer Fall, auch nicht vergessen wird. Noel Martin war britischer Bauunternehmer, ist in Jamaika geboren und starb am 14. Juli, also am Dienstag mit 60 Jahren, in Birmingham. Und sein Fall wurde bekannt, weil er Juni 1996 im Landkreis Telruh-Fleming, das ist kurz hinter der Berliner Stadtgrenze, von zwei Neonazis erstmal angepöbelt worden ist. Dann wurde er verfolgt. Die beiden Neonazis haben sich extra ein Auto geklaut, um ihn zu verfolgen. Und während dieser Verfolgungsfahrt wirft einer der beiden Neonazis einen schweren Stein auf das Auto von Noel. Und er fährt gegen einen Baum und ist dann fortan querschnittsgelähmt. Und er ist dann zurück nach Birmingham gekehrt, hat dort versucht weiterzuleben, ist aber seitdem ein Pflegefall gewesen, musste rund um die Uhr versorgt werden. Und danach folgten auch noch weitere schmerzhafte Schicksalsschläge. Seine Frau stirbt. Kurz bevor sie ins Koma gefallen ist, wirklich unmittelbar davor, haben sie sich das Ja-Wort gegeben, nachdem sie 18 Jahre zusammen waren, aber unverheiratet und sie ihn eben durch diese schwere Zeit gebracht hat. Und er sagt dann später im Spiegel-Interview, dass sie im Grunde 36 Sekunden verheiratet waren und dann ist sie ins Koma gefallen. Dann setzt er sich danach aus nachvollziehbaren Gründen für die Möglichkeit auf einen selbstgewählten Freitod ein. Entscheidet sich im letzten Moment, obwohl er am Anfang gesagt hat, dass er diesen Weg jetzt gehen will, dagegen aufgrund der karitativen Arbeit, die ihm Kraft gespendet hat. Und 2014 erleidet er einen Herzinfarkt und hat dann fortan Amnesie und stirbt dann in Birmingham eben am Dienstag. Und Ich habe diese Geschichte, ich kannte die Geschichte ehrlich gesagt nicht. Ich habe eben nur durch die Todesmeldung davon mitbekommen. Und wage mich oder meine mich ganz, ganz dunkel als Kind das irgendwie mitbekommen zu haben. Aber wirklich so Neonazi-Opfer und jetzt querschnittsgelähmt. Aber ja, als Kind hat man das nicht so aktiv mitgenommen oder wahrgenommen. Aber ein erster Gedanke war tatsächlich, wie wäre sein Leben verlaufen? Also unabhängig natürlich von Tod seiner Frau, aber wie wäre sein Leben verlaufen, wenn er nicht Opfer zweier Neonazis geworden wäre? Wenn er nicht dann als Querschnittsgelähmter nach Birmingham zurückkehrt und dann sein ganzes Leben lang Pflegefall bleibt und dann einfach nur noch ein Lebensrückschlag nach dem anderen folgt, aus dem er dann ganz vorsichtig immer irgendwie offensichtlich, also aus der biografischen Entfernung, die ich jetzt wage so zu beurteilen, versuchte rauszuklettern. Das war irgendwie, ja.
War Bauunternehmer, hatte sich hochgearbeitet, war auch wohl erst mit 10 Jahren nach England gekommen, von Jamaika mit seinen Eltern. Hat so seinen Weg gemacht, war dann auch wohl einigermaßen wohlhabend und hat sich eine Jaguar gekauft und hat wohl eine Rennpferdzucht, also ein Selfmade-Mann. Und man kann sozusagen auf deine Frage nur antworten, wahrscheinlich hätte er noch ein langes, glückliches Leben geführt.
Ich glaube, das beschäftigt mich, es klingt furchtbar trivial, wenn ich das so sage, aber oh Gott, das sage ich dir jetzt wirklich unter uns. Es ist, ich habe dir von der Serie Devs so vorgeschwärmt.
Ja.
Und da geht es auch viel um die Frage, wie eine kleine Handlung einen ganzen Schmetterlingseffekt auslösen kann. Mhm. Das ist im Grunde etwas, das sehr gut durchdekliniert wird in dieser Serie. Und seitdem denke ich tatsächlich über jede, nicht mal Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern jeder Umstand, der mir widerfahren ist im Leben. Also gute wie schlechte Sachen, ganz unabhängig davon, ganz wertfrei. Und wie dieser kleine Tropfen bewirkt hat, dass plötzlich mein Fluss in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Falls ich diese Informationen alle drin lasse, jedem empfehlen würde, anzuschauen, weil die wirklich sehr, 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 sehr gut ist, namens Devs, D-E-V-S, von Alex Garland, der auch Ex Machina geschrieben und gedreht hat. Auch fantastischer Film, also wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Und The Beach geschrieben hat, ein fantastisches Buch. Wer das noch nicht gelesen
hat. Ja, bitte, bitte, dass du es erwähnst. Ja, so, das war, da ging sein Stern auf tatsächlich. Da war er 26, dieses verdammte Wunderkind.
Es ist wirklich unfair, wie gut das ist. Und in dieser Serie geht es vornehmlich erstmal um eine junge Programmiererin, die den Tod ihres Freundes ermitteln möchte, der im Rahmen einer großen, man weiß nicht genau, was sie machen, Softwareproduktion, Silicon Valley-artigen Firma, Algorithmen entwickelt oder Programme oder Software oder Apps entwickelt, die dem Tod nachgehen möchte, weil sie davon ausgeht, dass der Chef, sein Chef, involviert ist im Mord an ihren Freund. Mhm. Und damit habe ich gar nicht so viel gespoilert, weil das literally die Twitter-Bio ist von dem Kanal von Devs, den ich natürlich sofort abonniert habe, nachdem ich die Serie zu Ende geschaut habe. Und ab hier wird es sehr, sehr schwer, konkret zu werden, weil man am besten die Serie schaut mit so wenig Wissen wie möglich. Aber ein Grundthema ist tatsächlich, wie sehr einzelne kleine Entscheidungen im Leben oder auch Dinge, die einem widerfahren, einen ganzen vitalen Algorithmus, einen ganzen Lebenslauf und Lebensverlauf massiv beeinflussen und verändern. Und im Grunde ist das wie ein kleiner Code, der dann plötzlich wie so ein riesiges Fraktal immer größer wird und die ganze eigene Existenz plötzlich ein neues Vorzeichen verleiht. Und es ist echt tricky. Ich würde dir, Friedemann, und dir, liebe Zuhörer, sofort alles erzählen über diese Serie, weil sie so gut und klug ist. Und es ist aber das Fatalste, was ich machen kann. Und aus Rücksicht und Respekt davor, schaut sie euch einfach an und danach werdet ihr auf jeden Fall nochmal, bin ich mir 100% sicher, einfach über Entscheidungen im Leben sehr viel nachdenken.
Ja, das liebe Paul, schaut sie euch an, ihr habt genau 4 Wochen, dann wird hier abgefragt und besprochen, dann wird gespoilert. Ich kann sozusagen deinen Appell noch untermauern, weil du mir Westworld empfohlen hattest vor langer, langer Zeit, als wir diesen Podcast starteten tatsächlich. Und diese Empfehlung war so fantastisch gut. Und auch da hast du schon so versucht, genug zu teasern, aber nicht zu spoilern. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin verknallt in diese Serie. Deswegen kann ich euch sagen da draußen, hört auf Samira. Das tut ihr sowieso schon. Aber in Sachen Serien ist es nochmal angesagter. Und weil, wie du gerade eben gesagt hast, auch in Westworld finde ich jetzt inzwischen so viel mehr drinsteckt, als man von draußen sieht. Und ich inzwischen, jetzt gerade auch durch den Diskurs der letzten Wochen und Monate, das Gefühl habe, eigentlich ist diese Serie, die so ein bisschen aussieht wie die typische Roboterfrage im Westerngewand, so, das ist das Erste, was man denkt, ist eigentlich eine ganz große Parabel auf Rassismus. Weil die Androiden, die in diesem sozusagen Western-Vergnügungspark von den Menschen missbraucht werden, die da hingesetzt und gebaut wurden, zu unserem Vergnügen, sich anfangen zu wehren und anfangen auszubrechen aus den Narrativen und der engen Welt, in die sie geboren wurden. Aus der Sklaverei, kann man so sagen. Und die erste Frage natürlich ist, wie moralisch böse und verwerflich ist es überhaupt, sie dort hineinzusetzen? Das ist relativ eindeutig. Und zweitens, was dürfen sie, wenn sie anfangen, dort auszubrechen? Und es ist natürlich klar, in dieser Western-Welt und in einer actionreichen Serie, es wird ziemlich blutig. Aber die Frage ist ja eine, die wir auch auf heute übertragen können. Nämlich, wenn wir die Ungerechtigkeit eines Systems erstmal erkannt haben, was kommt als Nächstes? Was darf wer tun? Wer ist dran? Wer hat das Heft des Handelns in der Hand? Und was die Serie wirklich toll macht, ist, wie dringend nötig ist ein Perspektivwechsel, in dem sie nämlich immer wieder eben genau diese Androiden, diese Roboter, die irgendwann mal gebaut wurden, zu Akteuren einer ganzen Folge macht, zu echten Helden und Heldinnen, zu Protagonisten und nicht nur zu Objekten. Und da bringt sie einen dann doch sehr zum Nachdenken, wie frei unsere Welt eigentlich ist, wie frei unsere Gesellschaft ist im Vergleich zu dieser sehr unfreien Welt. Insofern, ihr merkt schon, Serien sind wichtig und wenn sie Samira empfiehlt, noch mehr. Und dann kann man sogar wieder im Podcast darüber sprechen. Es ist quasi eine Möbius-Schleife, ein Perpetuum mobile, was wir hier gebaut haben. Du empfiehlst Dinge und wir sprechen dann ein paar Wochen wieder drüber und dann empfiehlst du weiter. Ist doch fantastisch. Was auch eine gute Überleitung ist zu der Ankündigung, die wir machen wollten, oder?
Ja, stimmt. Wir hatten ja noch zu Beginn was angeteased.
Ja, und zwar müssen wir euch mitteilen, dass nicht nur ihr, die uns dankenswerterweise zuhört, sozusagen aufmerksam geworden seid, sondern auch die ARD und wir senden ab jetzt Piratensender Powerplay jeden Sonntag um 20.15 Uhr statt dem Tatort anderthalb Stunden live direkt auf die Fernseher. Das war's doch, oder?
Ja, wir müssen noch ein bisschen hölzerner sprechen, wenn das geht, und möglichst bedeutungsschwanger durch die Gegend gucken. Hast du noch irgendwie biografische Möglichkeiten, dir irgendein Trauma auf die Kette zu packen, Friedemann?
Überhaupt gar kein Problem. Ich brauche vor allem noch so eine speckige Lederjacke und ich muss ein bisschen mehr Nahkampfskills entwickeln, weil es ist ja ganz eindeutig, da ich der Mann bin, bin ich der Draufgänger und du bist ja die sensible Verhörspezialistin.
Ja, klar. Also du brauchst auch ein Dreitagebad ohne...
dann muss ich mich erstmal rasieren. Ja, nein, das ist natürlich Quatsch. Ganz im Gegenteil. Wir ziehen durch. Wir bleiben euch gewogen. Wir senden jeden Freitag, beziehungsweise manchmal Samstag wöchentlich. Nur muss ich tatsächlich unbedingt Urlaub machen. Das heißt, die nächsten 3 Wochen gibt es Piratensender Powerplay. Natürlich in gewohnter Qualität, genauso wie ihr es gewohnt seid. Aber wir werden nicht über aktuelle Dinge sprechen. Beziehungsweise nicht so, oder über Themen, die zwar aktuell sind, die bisher in den letzten Wochen etwas zu kurz gekommen sind. Und wir werden uns ein bisschen mehr konzentrieren und weniger auf spiegelonline.de unsere Themen finden, sondern vielleicht eher sozusagen in der Jahreschronik. Und wollen wir schon so ein bisschen verraten, was es ist, Samira? Schon, oder? Ich finde ja, dass die 2 Themen, über die wir jeweils 1 Stunde geredet haben in den Sonderepisoden, so gut sind und auch irgendwie wichtig, dass... Ein Teil von mir wird es gerne nur anteasern, damit ihr überrascht seid. Der andere Teil setzt sich, glaube ich, gerade durch. Und Samira, da musst du jetzt leider folgen. Ich würde es gerne verraten. Und zwar haben wir festgestellt und wurden auch darauf hingewiesen, dass wir in jetzt 9 Folgen Piratensender Powerplay kaum über die Klimakrise gesprochen haben, die natürlich als Riesenmetathema über allen und unter allen Themen liegt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen 1 Stunde lang nur Klima, reden darüber, warum ist es in den letzten Jahrzehnten nicht gelungen, mehr Klimaschutz zu machen, was fehlt, Was passiert jetzt gerade? Was für Geschichten erzählen wir uns über das Klima? Warum funktioniert der Katastrophenfilm in der Hinsicht nicht als Weckruf? Und was sind Lösungen? Wo muss es hingehen? Und was tun wir eigentlich für das Klima? Das wollten wir unbedingt besprechen. Und wir haben uns getraut, uns zu betrinken und einfach eine Stunde lang darüber zu reden, wie man schreibt. Weil wir immer wieder gefragt werden, per Mails oder auf Lesungen oder wie auch immer, wie schreibt man eigentlich Kolumnen, wie schreibt man ein Buch, wie geht ihr vor? Und deswegen haben wir gesagt, wir öffnen sozusagen mal die Schreibstuben und haben uns gegenseitig ein bisschen dazu interviewt, wie eben die Texte entstehen und was wir vor allem auch lesen und was Vorbilder sind und so weiter und so fort. Und wir hoffen, trotz oder gerade wegen des Alkoholpegels, dass das für euch auch interessant ist. Und dann gibt es noch eine dritte Episode.
Und für die dritte Folge brauchen wir wiederum ein bisschen Unterstützung von euch. Wir hatten ja eigentlich seit Folge 1 über die deutsche Deep Story laut nachgedacht. Ihr wart dabei, während wir versucht haben, irgendwie zu ergründen, was jetzt genau diese Einsatzformulierung ist des deutschen Handelns und Denkens und Miteinanderseins. Ich tue doch nur meine Pflicht, war eben eines der Sätze, die da vorkam. Und wir hatten euch gefragt, ob ihr nicht Lust hättet, uns auch eure Ansichten, Impulse, Ideen, Eindrücke zur Deep Story zu schicken, Vorschläge und sehr gerne zum Beispiel eben auch Leute, die einen Bezug zu Ostdeutschland haben. Und hiermit sei der Aufruf wiederholt, denn all die Sachen, die ihr uns dann schickt, wollten wir gerne in eine dritte Sommerepisode packen, um mal alles so zusammenzubündeln zu einem großen Mosaik auf der Suche nach der deutschen soziologischen DNA sozusagen. Die Telefonnummer, die wir auf unserem hochgeheimen Piratensender Powerplay-Telefon untergebracht haben, das wiederum auf unserer tollen Schatzinsel eben nach wie vor verschachert worden ist, ist die 0170-269-6910. Und ihr könnt uns, am liebsten haben wir natürlich Sprachnachrichten via WhatsApp oder ihr könnt uns auch übrigens E-Mails schicken, das geht auch. Die E-Mail-Adresse ist pp@midnightagency.de. Und SMS sind auch total willkommen, die würden wir dann mit eurem Einverständnis einfach einlesen oder zitieren. Und wenn ihr einverstanden seid, dass wir eure Sprachnachrichten wiederum in die Sendung mit reinnehmen, dann sagt das uns bitte auch in irgendeiner Form, schreibt uns eine Nachricht noch dazu, nicht, dass wir das über euren Kopf hinweg machen. Genau. Und was ich noch kurz an dieser Stelle anmerken möchte, an alle Personen, die uns das schon geschickt haben, vielen, vielen, vielen Dank. Es sind so kluge, lustige, schöne, tolle, hinreißende, zauberhafte Nachrichten eingetrudelt. Wir sind zur Insel gefahren, haben das Telefon ausgebuddelt. Sind uns lauter Goldtaler entgegengesprungen an Nachrichten und Gedanken. Wir waren ganz glückselig und an dieser Stelle von Herzen wirklich vielen lieben Dank.
Dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und arrivederci, ragazzi, weil ich bin jetzt 3 Wochen weg. Samira, das ist schade, weil es hat gerade sehr viel Spaß gemacht, aber Mitte August greifen wir das alles wieder auf, oder?
Wir greifen das alles wieder auf und ich habe noch eine kleine Hausaufgabe. Magst du andeuten, wo du eventuell bist oder ist das schon zu viel Privatinformation?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau, was da rauskommt. Nein, ich fahre nach Italien tatsächlich. Doch, das werde ich auch. Quatsch, natürlich ist es, kann man das verraten, weil ich werde euch auf Instagram, richtig fertig machen. Ich finde diese falsche Bescheidenheit, keine Urlaubsbilder zu teilen, wenn es irgendwo super ist, völliger Quatsch. Ich werde euch einfach richtig quälen. Darauf könnt ihr euch verlassen.
Das habe ich auch gerade gedacht. Ich dachte mir auch so, ja, spätestens einer Woche sowieso die ganze
Zeit. Ja, auf jeden Fall.
Dann ist meine Mini-Hausaufgabe an dich, dass du versuchst herauszufinden, was die italienische Deep Story ist.
Oh, das ist eine super Hausaufgabe.
Du musst du viele Italienerinnen fragen, Philipp.
Behave. Du Armer. Vielen Dank, vielen Dank. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich bringe sie mit. Macht's gut, okay. Bis dann.
Tschüss.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yingyang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yingyang 2 Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.